Wir sind in der Sendung drin. Wir sind quasi reingeflogen, wie das Kissen rausgeflogen ist. Hast du das gesehen, Dirk?
Sah elegant aus. Wie hast du das hingekriegt?
Ja, da habe ich jetzt stundenlang geübt. Ja. Deswegen haben wir später angefangen.
Deshalb war hier heute Morgen um 8 Uhr schon Licht.
Oh ja, um sieben. Bist du hier rumgefahren heute Morgen, hast geguckt, hast patrouilliert, wer schon alles da ist?
Nein, auf keinen Fall. Um 8 Uhr war ich gerade Brötchen holen, glaube ich.
Was, seit wann schläfst du denn so lang?
Ich schlafe nicht so lange, aber ich frühstücke erst dann.
Ach so, okay. Bist du heute extra für den Podcast nach Dortmund gekommen?
Ja.
Ah, Mensch, welch Ehre. Da muss ich natürlich performen.
Bin gespannt.
Bin gespannt ist ja so eine Aussage wie, okay, eigentlich.
Ja, ich erwarte nicht das meiste und lass mich positiv überraschen.
So. Erwarte nichts, dann wirst du nicht enttäuscht.
Ja, genau.
Sehr schön. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen natürlich über die grandiose Saisoneröffnung gegen Ajax, wobei der Kollege mir eben schon verraten hat, er ist alles andere als begeistert gewesen. Jetzt nicht unbedingt vom Sportlichen, aber sprechen wir gleich drüber. Hörerfragen noch und nöcher und so ein kleines Thema der Woche machen wir jetzt in Zukunft immer. Und ich habe mir überlegt, wir sprechen mal über die Mittelfeldkonstellation. Das fand ich auch gegen Ajax sehr, sehr interessant. Also nicht die Themen dann vermischen, ganz wichtig, Dirk.
Ja.
Ja, finde ich auch. Hast du mitbekommen, dass die Kollegen sich es in den USA relativ haben gut gehen lassen? Ich hatte ja manchmal den Eindruck, das ist so eine Art Holiday.
Hattest du?
Ja, klar. Waren da Paddle-Tennis spielen, Joggen am Strand, bei den Chicago Cubs beim Baseball. Boah, da muss ich sagen, huiuiui.
Ja, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass man diese Pausen auch mal ab und zu braucht und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich erwarte jetzt nicht, dass die dort 24 Stunden Content produzieren. Die sollen auch ruhig mal ein bisschen abschalten. Und das war jetzt.
Weißt du, ich hatte überlegt, die sind zu zweit. Ja. Der eine ist 12 Stunden wach und der andere.
Ja.
Und dann können die 24 Stunden rund um die Uhr Content liefern.
Theoretisch hätten sie das können.
Ja.
Gut. Da hat aber auch der BVB nicht mitgespielt, weil so viel Gesprächspartner gab es leider nicht.
Nee, das ist wohl wahr.
Das war, glaube ich, tatsächlich nach Spielen. Und nach Spielen ist am nächsten Tag in der Regel nur Behandlung, glaube ich, gewesen. Und auf jeden Fall gab es keine Termine, meine ich. Das war also an Tagen, wo es keine Termine gab. Und da ich das in der Schweiz auch dann gerne mal gemacht habe und genutzt habe, um mal eine Runde Fahrrad zu fahren oder so, würde ich das jetzt nicht den Kollegen ankreiden wollen, ganz im Gegenteil. Und das war jetzt vielleicht nur deshalb so auffällig, weil es schöne Bilder gab am Strand. Ne? Das haben wir natürlich in der Schweiz nicht. Da ist dann der Walensee in der Nähe. Das ist aber deutlich weniger spektakulär als San Diego Strand.
Guck mal, Fans kommen.
Ja.
Ja, ich glaube, das sind Fans. Oh, ihn habe ich aber schon mal gesehen. Der winkt jetzt hier rein. Guck mal, wie er jetzt rein winkt, quasi auf Kommando. Nee, er macht es einfach nicht. Unverschämterweise.
Naja. Vielleicht hört er dich nicht.
Doch, er hört mich, sonst würde er nicht so blöd gucken. Ja? Jetzt lacht er auch noch. Ja, ja, er hört's. Aber, also, ich kann mich erinnern, du bist ja auch schon in den USA gewesen.
Mhm.
Und wärst ja gerne zum Baseball gegangen.
Ja, weil die New York Mets da damals bei den Cubs spielten.
Pach.
Und das wäre natürlich eine doppelt gute Konstellation für mich gewesen. Allerdings gab es damals an dem Abend das Interview. Jedes Medium kriegt ja ein Interview, ein Einzelinterview in einem Trainingslager. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, mit wem damals. Vielleicht Marius Wolf könnte sein.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Da bin ich überfragt.
Der war damals neu, glaube ich.
Oh, das ist aber da schon Jahre her. 2017 oder
18.
so. 18, ja.
Mhm.
Okay.
2018.
Ja, stimmt, der ist 2018 gekommen. Ja, 5 Jahre dann.
Ja, ich war aber, wir waren aber im, also erstmal waren wir natürlich im Heinz Field.
Ah, im Heinz Field.
Chicago,
ja,
genau. Pittsburgh.
Ja.
Und da habe ich noch ein schönes Foto auf meinem Handy, wie wir da in der Umkleide waren. Das ist so eine mittlere Turnhalle gewesen. Ist ja klar, beim Football 50 Spieler, da kannst du natürlich nicht so eine kleine Schulumkleide nehmen. Das geht natürlich nicht.
Ja, manche sind auch schon so gebrechlich, die brauchen den Platz.
Ja, aber da sind natürlich einfach wegen der Menge der Spieler auch, ne? Das ist, in Amerika ist halt alles doppelt und dreimal so groß.
Hast gesehen, Emma hat sich angefreundet mit dem Maskottchen der Chicago Bulls.
Ich gesehen.
Ja, zu Recht.
Ja.
Warum denn auch nicht? Das ist natürlich legendär. Heißt er nicht Billy the Bull?
Ich weiß gar nicht, wie das heißt, keine Ahnung.
Kannst du das mal bitte googeln, Kevin, wie das Maskottchen der Chicago Bulls heißt? Das würden wir gerne wissen, aber ich glaube, es ist Billy the Bull.
Ich hätte dir das vielleicht mal irgendwann sagen können, weil ich natürlich zu Zeiten von Michael Jordan noch regelmäßiger Zuseher von
Spielen. Ah, du wolltest gerade sagen, Spieler war, ja.
Zuseher von Spielen der Bulls, zumindest so, wie es möglich war in Deutschland. Ne? Aber natürlich wurden damals die Bulls sehr, sehr häufig übertragen. Es gab ja immer so Live-Spiele und ja, das war schon eine coole Zeit und auch die Filme, die es jetzt danach noch gab. Ne?
The Last Dance.
The Last Dance zum Beispiel war natürlich geil. Auch genial und wirklich guter Sportfilm.
Haben wir, glaube ich, hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Schickt doch gerne mal, wenn ich demnächst dazu aufrufe, eure liebsten Sportdokumentationen. Ich habe übrigens gestern und heute dann noch eine sehr interessante Doku gesehen. Bela Retis 60 Jahre Bundesliga.
Ach, wirklich?
Im ZDF in der Mediathek kann ich euch wärmstens empfehlen, fand ich sehr amüsant. Mhm. Da waren natürlich dann noch so Szenen von früher und so weiter. Ah, es hat Spaß gemacht, diese alten Kamellen dann nochmal zu sehen.
Ich habe Moneyball nochmal geguckt, tatsächlich vor ein paar Tagen.
Ah, okay. Kennst ich habe, ne? Moneyball noch nie gesehen, tatsächlich. Nein. Ist nicht mit Brad Pitt, glaube ich. Ja.
Cooler Film, war gut gemacht.
Ja, vielleicht.
Oakland Ace.
Vielleicht mache ich das mal, dass ich den gucke, weil da haben viele schon gesagt, dass der super ist. Ja, doch, das ist interessant. Und sonst, hast du sonst noch eine Sportdoku? Weil das ist ja ein Sportfilm eigentlich, keine Doku.
Ich habe auch, wie heißt es, Breakpoint oder Matchpoint jetzt über Tennis, also die Tennis-Doku, die auch nach den French Open, glaube ich, kam, wo Nick Kyrgios zum Beispiel eine große Rolle spielt, die war auch gut oder ist auch gut.
Mhm. Läuft auch. Wo?
Netflix.
Oder? Ah ja, okay, ja gut, wir können das ja hier sagen, ist ja kein Konkurrent. Ist ja kein Problem für uns. Können wir ja einfach sagen. Nee,
haben wir den Account wieder für 12 Monate umsonst.
Nur 12? Das ist aber schlechten Deal gemacht.
Dirk. Ja, gut.
Ja.
Schlechter Name.
Also, oh, warte mal, da wird uns was angezeigt auf dem Teleprompter. Kannst du das nochmal drehen? Wird uns jetzt da der Name, der ist falsch rum.
Ist leider nur falsch rum.
Aha. Benny the Bull. Ah, ich war so nah dran, das gibt's nicht. Ich habe Billy gesagt.
Für einen Lacher.
Benny the Bull. In der NBA-Partie der Chicago Bulls gegen die Boston Celtics gab es eine amüsante Szene zu sehen. In der Hauptrolle Benny the Bull und Bostons Spieler Rajon Rondo. Ja, das andere kann ich jetzt nicht lesen, weil das so dunkel markiert ist.
Das ist wahrscheinlich, da müssten wir sonst ein Dings drüber legen. Miep.
Meinst du?
Ja, irgendwie sowas.
Okay.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall sorgten die beiden in der Partie gegen die Boston Celtics für einen Lacher. Haben wohl Schabernack getrieben. Naja, gut. Okay. Vielen Dank. Toller Service des Kollegen Kevin Kiska, der in der Regie einfach kaum zu toppen ist.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warum warst du unzufrieden mit dem Spiel gegen Ajax?
Ich war nicht mit dem Spiel unzufrieden.
Also mit dem Spiel selber nicht?
Das hast du ja ein bisschen irrtümlich, du wolltest ungewohnt Spannung aufbauen.
Ja, genau, dass die Leute dran
waren. Ja, genau. Nein, ich fand die Saison, also das, was man da gesehen hat, war jetzt keine Saisoneröffnung für mich. Das hatten wir früher schon ganz anders. Die Spieler kamen einmal kurz raus und haben gewunken und das war's dann. Und früher gab es so richtig so ein Fanfest auch ums Stadion immer. Dann gab es die Autogrammbar mit den Spielern und so. Jetzt war das Wetter natürlich auch bescheiden, aber das wäre, glaube ich, ohnehin nicht geplant gewesen. Und fand ich ein bisschen schade. Also wenn ich jetzt wir sind um 1 Uhr schon am Stadion gewesen, also relativ früh. Da waren auch schon viele eben auf dem Weg ins Stadion. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn die jetzt da bis dann 7 Uhr ungefähr da sind, inklusive Spiel, dann sind das irgendwie 6 Stunden. Und was haben die in den 6 Stunden geboten bekommen? Das fand ich ein bisschen dürftig. Also,
Ich bin vorher einfach ein Eis essen gegangen.
Ja, also es waren ja so 40.000, glaube ich, ungefähr waren drin, als die Mannschaft dann vorgestellt wurde.
Aber entschuldige, wenn ich da so reingrätsche. Früher, da bin ich zum Beispiel noch in den Höschpark gefahren, da war auf einem Ascheplatz, war die ganze Mannschaft verteilt, die saßen dann an diesen Tischen und dann hat man sich da angestellt und dann ging man komplett durch, das war aber noch in den 90er Jahren.
Ja.
Das geht natürlich heute so nicht mehr, ist schwierig. Ja, kannst ja nicht 80.000 Autogramme schreiben, aber ein paar Aktionen oder so.
Ja, es ist ja noch nicht lange her, da wurde das dann eben rund ums Stadion gemacht oder im Innenraum sogar. Dann konnten die Fans über so eine Wegführung am Spielfeldrand lang, konnten die dann rumlaufen und dann kamen die an jedem Spieler vorbei und konnten sich ihre Autogramme holen. Ne? Und das gab es dieses Jahr gar nicht. Also fand ich sehr schade.
Ja, fand ich auch
schade. War aber wahrscheinlich natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass noch gespielt wurde. Ne? Es war ja sonst immer dann auch so, dass es irgendwie ein Legendenspiel oder so gab, aber die Profis dann keinen Termin sozusagen hatten. Und jetzt war es auch noch die Generalprobe. Also ich nehme mal an, dass das natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Die mussten schon ziemlich improvisieren, was ihren Vorbereitungsplan ja auch anging, weil dann die Amerika-Tour, da waren glaube ich auch nicht alle Termine so, wie der BVB das gerne gehabt hätte, sondern da muss man dann auch gucken, wann haben wir Testgegner. Und wenn du gegen Man United spielst oder auch gegen Chelsea, dann muss man glaube ich so ehrlich sein, dann diktieren die den Termin. Dann ist das, glaube ich, dann so, weil die in Amerika natürlich eine ganz andere Reichweite haben und da musst du dich dann auch als BVB vielleicht ein bisschen auf Sachen einlassen. Die haben ja relativ häufig jetzt gespielt, wenn du das mal so zusammenzählst, glaube ich, 10 Tage, 4 Spiele, da findet ein Trainer eigentlich nicht so gut.
Gut, das gegen San Diego können wir ja ausklammern.
Das war ja vorher, das war ja außen vor, genau.
Ja, ja, deswegen.
Aber das sind so Kompromisse, die du eingehen musst, wenn du so eine Tour auch machst, ne?
Ja, ja, das stimmt natürlich, ist klar.
Sponsoren, Termine, wann ist ein Gegner verfügbar, wann ist das Stadion verfügbar und so weiter.
Die sind jetzt nicht wegen der sportlichen Vorbereitung in die USA geflogen, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
Ja.
Ja. Gut, also, was wir auch noch kurz erzählen müssen, oder besser gesagt du, weil ich fand es im Stadion jetzt gar nicht so kalt. Du hast ja anscheinend den, darf ich das hier so sagen, Arsch abgefroren?
Ja, darf ich so.
Natürlich.
Ich hatte zwei so leichtere Jacken an, über einen langen Pullover aber auch noch, oder einen Pullover mit langen Ärmeln und Sweatshirt.
Und dann hast du gefroren?
Ja, wir haben alle gefroren.
Wirklich? Sag mal, dann hättest du doch ins Medienzentrum gehen
wo
können
warst und du denn? Kakao. Wo hast du denn gestanden?
Vor Südtribüne.
Ja, vielleicht ist es da einfach ein paar Grad wärmer. Ich weiß nicht.
Ja klar, weil ich stand oben und deswegen.
Die Medientribüne ist natürlich dann wahrscheinlich auch genau
Wärme steigt in der
Einflugschneise des Windes. Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war kalt und in diesem Stadion friert man ohnehin in 9 Monaten von 12. Und jetzt.
Ja, genau in den 9 Monaten spielen die halt auch.
Ja, genau. Und jetzt friert man auch schon im August.
Ich freue mich aber, da wird was eingeblendet. Unser Angebot für echte BVB-Fans, 3 Monate für 3 Euro, könnt ihr euch schnappen auf rn.de/BVB-Podcast-Angebot. Wir konnten die Domain nicht komplizierter gestalten, deswegen haben wir es bei der Variante gelassen. Aber vielleicht fällt uns da noch was ein und ich sehe, das Publikum ist auch begeistert. Wunderbar. Aber an der Stelle sei nochmal gesagt, dass jetzt in Mainz am Wochenende gutes Wetter angesagt ist, zum Heimspielauftakt gegen den FC gutes Wetter angesagt ist und
so,
zum Auswärtssieg in Bochum sicherlich auch. Also von daher.
Ja, wird ja auch noch, gibt ja auch ein bisschen nachzuholen, was den Sommer angeht, ne?
Ja, ich habe jetzt einige Leute getroffen, jetzt auch just an diesem Wochenende, schönes Wort. Und die waren gerade alle im Urlaub und haben gesagt, ich war jetzt 2,5, 3 Wochen weg, nur Scheiße. Dann habe ich gefragt, wo warst du denn? Na, Ostsee. Ja, gut. Okay. Aber ist auch egal. Sag ein bisschen was zum Spiel.
Ich könnte jetzt ja sagen, dass ich im Juni an der Ostsee war und das war hervorragend.
Ja, das
aber
stimmt.
Ich will ja jetzt auch keine
Neider. Nein,
und keinen Zwist aufkommen.
Nein, Zwist, auch ein schönes Wort.
Zum Spiel, ja. Offensiv sehr ordentlich, sehr ansehnlich. Da war auch schon so einige Sachen zu sehen, die Tesic, glaube ich, auch so ganz bewusst hat einstudieren lassen. Man versucht sehr variabel zu sein und das hat schon gut geklappt. Defensiv gab es noch so den ein oder anderen Wackler. Erste Halbzeit hat man so ein bisschen zu luftig verteidigt, dadurch Amsterdam sehr, sehr viel Ballbesitz auch gehabt. Erstaunlich viel für eine Gästemannschaft und die können dann mit dem Ball halt auch umgehen. Und daraus resultierte ja auch das Gegentor. Da war dann erst die in der Entstehung die Verteidigung nicht gut. Malen war es, glaube ich, der nicht energisch genug auf den Flankengeber hingegangen ist. Hummels hat ein bisschen geschlafen, beziehungsweise war ein bisschen falsch positioniert und dann fiel das Tor. Und es gab noch ein paar andere Szenen. Auch hinten raus gab es ja noch defensiv ein paar Wackler. Ne? Da hat Meier noch ein paar Mal gut gehalten. Von daher, da wird so ein bisschen dran zu arbeiten sein, da gehe ich mal von aus. Offensiv bekannt eigentlich, wie man das von dieser Mannschaft auch kennt, spielstarke Spieler und die können auf engstem Raum gut kombinieren und sie waren auch sehr zielstrebig und hätten ja auch in der ersten Hälfte schon Marco Reus, glaube ich, 2-mal und da hätte es ja auch schon eine Führung geben können. Von daher, das war okay.
Jetzt hast du diese defensiven Nicht-Achtsamkeiten angesprochen. Ist das eine Frage von Fokus bei so einem Saisoneröffnungsspiel, was eigentlich keinen Wert hat?
Ja, doch, es hat schon einen Wert. Also ich finde auch, die Schärfe war ja deutlich besser als in den anderen Testspielen, die wir gesehen haben. Also in Amerika ging das ja schon los. Das ist ja so ein ganz normaler Aufbau. Du fängst mit einem sehr, sehr, ja, was halt leichten Gegner an, aber ein Gegner zum Reinkommen, das ist so ein Oberligist dann gewesen in diesem Fall. Und dann hast du Regionalligisten und Drittligisten. und du steigerst dich ja. Und in Amerika ging es schon Richtung Ernstfall, das hat man auch schon gemerkt. Und dann hat auch die Mannschaft deutlich mehr Griffigkeit und auch mehr Schärfe. Und ich war jetzt positiv überrascht. Ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, dass Jetlag ein Thema werden könnte. 72 Stunden nach der Landung in Deutschland, normalerweise schlägt das dann so richtig durch. Aber die Mannschaft war relativ frisch und konnte dann auch nach der Pause sogar noch ein bisschen zulegen, was Tempo und so angeht. Das war so kein Thema, ne? Und von daher, Schärfe habe ich schon gesehen, aber ja, da hast du recht, eben im Verteidigungsverhalten. Da musst du dann einfach noch ein bisschen wacher sein und auch eben wirklich, es geht immer ums bis zu Ende verteidigen, ne? Eine Sekunde pennen, eine Sekunde denken, es geht schon gut, das kann dann schon auch in solchen Spielen gegen solchen Gegner vor allen Dingen dann zu Gegentoren führen.
Jetzt war Ajax in der letzten Saison in den Niederlanden nicht gerade so souverän, wie man das in den Jahren zuvor erlebt hat. Sie haben natürlich auch einige wichtige Spieler abgegeben, nicht nur Sebastian Haller, auch Anthony, der zu Manchester United gegangen ist. Und was man aber trotzdem gemerkt hat, finde ich zumindest, die sind immer noch sehr, sehr spielstark. Also das war jetzt nicht so ein Gegner, wo man sagen kann, ja, weil die letztes Jahr nicht so gut gewesen sind, fegen wir die mal 4-5-0 vom Platz und alle sind zufrieden.
Nee, das habe ich auch gerade schon angedeutet. Ne? Die können mit dem Ball umgehen und wenn man sie dann auch lässt und wenn man sie nicht attackiert, dann sieht das manchmal auch doof aus, weil dann rennst du viel hinterher und die sind schon in der Lage zu kombinieren auf engstem Raum und den Ball laufen zu lassen. Und das haben sie gezeigt, das fand ich richtig gut. Das wurde in der zweiten Hälfte dann auch ein bisschen besser beim BVB.
Dass man dagegen.
Ja. Ja. Ne? Wobei hinten raus, wie gesagt, es gab dann ja ab der 75. da stand es 3-1, da gab es dann, glaube ich, nochmal drei richtig gute Szenen. Ein Kopfball, der knapp neben das Tor geht und zweimal 1-1 Situation mit Meier, wo er dann als Sieger hervorgegangen ist.
Gab aber auch ein paar Wechsel noch beim BVB.
Ja, klar. Also. Aber auch bei Ajax.
Ja, das ist richtig. Ja.
Also. In der Betrachtung sozusagen war es dann am Ende doch ein ganz normales Testspiel, wo man auch dann hinten raus nochmal guckt, die anderen spielen zu lassen. Aber wie gesagt, so die Anfangsformation, die dürfte schon auf vielen Positionen, glaube ich, könnte die identisch sein mit der Formation, die wir Samstag sehen, beziehungsweise ja, mal gucken, wie es dann bis Köln geht und wie Terzic auch entscheidet, was so ein paar Wackelkandidaten angeht. Was machst du mit Kobel? Was machst du mit Schlotterbeck? Die sollen jetzt alle morgen am Mittwoch sollen die alle trainieren. Wirfst du sie dann rein, damit sie auch Spielpraxis kriegen? Oder sagst du, das Risiko ist zu groß? Es gibt am Tag nach dem Pokalspiel noch so ein geheimes Testspiel.
Oh, ein geheimes Testspiel.
Ja.
Woher weißt du das?
Ja, das haben wir rausbekommen. Ah. Aber da wurde uns dann aber auch, als wir gefragt haben, stimmt das? Es geht gegen Preußen Münster. Da wurde dann ganz klar auch gesagt, das ist ein Ausschluss, ein interner Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Du bist ja nicht Öffentlichkeit, du bist ja Journalist.
Ja, aber auch in dem Fall komme ich nicht rein. Mhm. Nee, aber da will der Trainer wohl noch ein bisschen was ausprobieren. Das wäre natürlich dann auch so eine Gelegenheit, um mal solche Spieler wieder zu testen. Oder testest du sie halt in einem Ernstfall? Das ist vielleicht ja gerade bei Kobel ein Thema. Wir erinnern uns, was nach Verletzungen bei ihm in den ersten Spielen immer der Fall war. Da will jetzt keiner.
Ja, aber ganz ehrlich, lass ihn doch in diesem Testspiel dann gegen Preußen Münster spielen. Das muss reichen.
Ja, das wird ja auch, das wird auch abgewogen. Also der Prozess läuft, glaube ich, noch. Die Entscheidung fällt ja auch, je nachdem, wie er sich fühlt. Es kann ja sein, dass er morgen Trainingsversuch startet und sagt, es hat überhaupt noch keinen Sinn. Dann ist das Ganze eh obsolet. Dann stellt sich die Frage ja nicht, ne? Und du hast ja auch keine Bauchschmerzen, weil du kannst Meier bringen.
Gegen Oberligisten, ich bitte dich.
Regionalligisten.
Regionalligisten, die sind aufgestiegen.
Regionalligisten, ja, genau.
Die sind aufgestiegen, ja. Ja, also wenn du mich fragst, würde ich da jetzt Meier spielen lassen gegen
Mainz. Aber es gibt beide Varianten. Ne? Du kannst auch sagen, der ist jetzt raus seit 14 Tagen und wirfst du ihn dann direkt kalt gegen Köln wieder ins Wasser oder gibst du ihm noch ein Spiel vorher, was jetzt nicht so ein interner Test ist, sondern wo es auch mit Zuschauern, wo es auch unter Wettkampfbedingungen
geht. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, also wenn er sich daran noch gewöhnen muss, als Profi jahrelang.
Das hat mit Gewöhnen nichts zu tun, aber du verlierst sehr, sehr schnell Rhythmusgefühl, du verlierst so Automatismen, wenn du dann mal so ein bisschen raus bist, das ist schon eine Geschichte, wo du dich wieder reinfuchsen musst, wo du ein bisschen wieder mit warm werden musst und da müssen so wieder so Selbstverständlichkeiten kommen und so und also ich kann die Diskussion schon verstehen, dass man das überlegt, wie man das am günstigsten macht. Ne? Ziel ist aber ganz klar, dass der gegen Köln im Tor steht. Das ist ja klar.
Ja. Und Schlotterbeck?
Ja, der ist ja schon ein bisschen länger raus. Ne? Und ich weiß nicht, der muss sicherlich einiges aufholen. Also ich glaube, dass der war ja auch dann, gut, Kobel auch nicht. Die waren beide nicht so lange im Training, haben ja verspäteten Einstieg gehabt. Beim Feldspieler ist es dann nochmal wieder eine andere Geschichte. Ne? Also inwieweit ist der schon wieder richtig voll belastbar für, das sind ja dann auch Extrembelastungen, die auf deinen Körper dann zukommen und ja, mal sehen, wie er damit umgeht. Also auch da gilt, du hast Hummels, Süle, ne? Da ist dann Köln vielleicht auch wichtiger.
Mal gucken. Ja, das finde ich auch, auf jeden Fall. Lass uns das Thema wechseln und aber trotzdem bei dieser Thematik Aufstellung und so weiter bleiben, weil ich habe es ja eben gesagt, so eine Art Thema der Woche, da interessiere ich mich in dieser Ausgabe besonders dafür, wie die Konstellation im Mittelfeld abläuft. Da gab es dann einen Wechsel zur Pause. Felix Metscher kam ja rein und hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Wir haben Emre Can, gut, Salih Özcan, der kam ja erst ganz spät und wir wissen, der wird nicht viele Einsatzminuten bekommen in dieser Saison, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Julian Brandt, Marco Reus, das sind so die Kandidaten für diese Positionen. Und ich muss sagen, jetzt hat Metscher natürlich auch zwei Buden geschossen, aber ich fand ihn nicht nur deswegen gut, sondern weil er eine, obwohl er ja schlaksig ist, eine gewisse Präsenz einfach auch hat. Er ist halt relativ groß. Ja, also da hast du schon gemerkt, dass er anscheinend da sehr gut reinpasst, neben Emre Can und Julian Brandt. Das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Ja, ich war auch überrascht. Ich habe, oder wir haben darüber diskutiert. Gut, jetzt kommt Sabitzer auch noch als zusätzliche Abfederung für den Wechsel von Bellingham sozusagen. So wurde es ja auch kommuniziert, dass man eben zwei Spieler geholt hat, um Bellinghams, ja, Präsenz und so weiter auch aufzufangen und eindeutig ist Metscher der, der die Torgefährlichkeit auch auffängt sozusagen, das haben wir jetzt gesehen, das war recht eindrucksvoll und es hat, wie man dann gesehen hat, eben auch nebeneinander funktioniert mit Sabitzer und es geht nicht eben drum Sabitzer oder Metscher, sondern es geht eben auch beides, das hat man am Sonntag ganz gut gesehen. Und das hat mich auch überrascht. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass er von seiner Art so ein bisschen schlaksig wirkt. Und auch darauf waren wir eingestellt. Das haben uns Kollegen natürlich aus Wolfsburg auch schon erzählt. Und der hat schon eine gute Präsenz gehabt, sehr wach und ein gutes Auge so für, wo, in welche Räume muss ich laufen. Terzic hat es ja hinterher auch gelobt. Gefährlichen Räume, wo Torchancen entstehen, da hat man ihn sehr häufig gesehen und wie er die Tore macht auch, war auch gut. Ja, also du spielst zum ersten Mal mit den Fans hier im Rücken in diesem Stadion und kriegst dann in deinem ersten Spiel im Trikot in diesem Stadion, kriegst du zweimal die Bälle so gut aufgelegt, da kannst du auch mal ein bisschen nervös werden und einfach mal ein bisschen wild draufkloppen, aber der hat sie sehr überlegt dann auch eben reingemacht, die beiden Tore und das war schon cool.
Insbesondere das zweite fand ich stark.
Ja.
Also ich stand gefühlt schräg dahinter und man konnte sehr genau sehen, dass der Torwart sich schon bewegt und er dann einfach in die Mitte reinschießt, mehr oder weniger. Also das fand ich richtig gut, wie er das Tor gemacht hat. Aber ja, Sabitzer hat mir deswegen sehr gut gefallen, weil er tolle Diagonalpässe spielt und man auch nicht den Eindruck hat, das ist manchmal pures Glück, sondern die kommen sehr genau auf den Mann. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, dass ich das deswegen sehr gut ergänzen kann, weil die unterschiedliche Spielertypen sind und dann mit Emre Can noch dahinter.
Ja, Sabitzer hat sich so ein bisschen tiefer aufgestellt. Ne? Also er ist jetzt nicht so in dieser Zone direkt vorm 16er, hat man ihn vielleicht nicht ganz so häufig gesehen. Er ist einer auch dann, der früher den Ball fordert, der weiter hinten den Ball fordert. Und wie du es gesagt hast, die Diagonalverlagerungen waren gut. Und der strahlt halt auch eine gewisse Präsenz aus. Und es ist, glaube ich, auch eine Absicherung oder eine Hilfe für Emre Can, ne? Dass man einfach auch sieht, einen alleinigen Sechser müssen wir auch unterstützen aus dem Mittelfeld heraus, wenn wir den Ball verloren haben und da ist Sabitzer sicherlich eher der Kandidat noch als Matcher, weil er einfach von seinem Naturell, glaube ich, auch das so in sich hat, einfach dieses defensive Denken auch und das hat schon gut ausgesehen, ja. Und das hat natürlich, du hast eben über Konkurrenzkampf im Mittelfeld gesprochen, als Thema, das wir ja haben. Es ist eine der wenigen Positionen oder diese zwei, drei Positionen, um die es da geht im Mittelfeld. Da tobt der Konkurrenzkampf tatsächlich noch so ein bisschen. Ne? Auf anderen Positionen haben wir es leider durch die Verletzungsproblematik gerade nicht. Aber da ist es schon noch so, dass der Trainer sich sehr genau überlegen muss, wen bringe ich denn da und in welcher Konstellation kann das harmonieren und da geht es dann nicht um Einzelschicksale, sondern da geht es auch eben um den Gesamtverbund. Wie funktioniert das insgesamt?
Glaubst du, aktuell ist die Frage Brandt oder Reus?
Nee, die wäre, glaube ich, eher Brandt oder Metscher. Reus oder Metscher, Entschuldigung.
Ja, okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage so stellen soll, weil dann heißt es nicht, er will wieder den Kapitän absägen. Aber Brandt war ja letzte Saison eigentlich mit so der beste Spieler
in der Mannschaft. Brandt ist gesetzt.
Also würde mich wundern, wenn er den nicht von Anfang an bringt.
Brandt wird spielen. Da bin ich mir sehr sicher eigentlich. Sabitzer wird auch spielen. Emre Can wird spielen. Und dann hast du noch eine Position. Oder zwei. Was ja gut, die Außenposition ist ein bisschen ein Sonderfall. Ja, ne?
Aber wenn jetzt das hier dein finaler Indikator ist, dieses Spiel gegen Ajax, wie wirst du die Frage dann beantworten bei Reus oder Metscher?
Ja gut, also du weißt ja, was du auch von dem einen kriegst und was nicht. Und du hast jetzt gesehen, was du von dem anderen bekommen kannst. Torgefahr haben beide, also Reus hatte auch seine Chancen und genau in den Bereichen, wo auch Metscher seine Chancen hatte, er hat sie nicht reingemacht. Und Metscher hat das sehr überlegt gemacht und was du bei Metscher hast, was du von Reus eben nicht mehr so bekommst, ist Tempo. Also wenn Marco Reus im Mittelfeld den Ball hat, dann ging es dann oft auch nicht zielstrebig nach vorne, sondern manchmal quer und das Ganze war ein bisschen langsamer. Das ist,
und eine andere Form von Physis.
Ja, vor allen Dingen auch gegen den Ball, ne? Das muss man auch mal sagen. Wenn du Bälle verlierst, bringt Metscher natürlich richtig was mit, weil er einfach auch
ja,
was ausstrahlt.
Schon Brocken.
Sozusagen. Ja.
Also auf eine interessante Art und Weise, weil er wie gesagt relativ schlaksig ist.
Ja, es wirkt so ein bisschen schlaksig, aber ich glaube, der ist sehr, sehr dynamisch und der ist, wie hat der Trainer es gesagt, er erreicht aufgrund seiner langen Beine und seiner hohen Lauffrequenz, erreicht er viele Ecken, fast alle Ecken des Spielfeldes oder so. Und so hat er das, glaube ich, gesagt. Ja.
Was ich auch sehr interessant finde, ist, wie er mit einem gewissen Selbstverständnis gespielt hat, also Felix Metscher. Das war schon stark, also weil es natürlich vor dem Spiel vielleicht, hätte der ein oder andere sagen können, Diskussion gegeben hat, wie wird er empfangen, aber das war alles ganz in Ordnung. Er ist dann reingekommen, hat halt auch sofort überzeugt. Ich denke, dass das auch nochmal einen Unterschied macht. Wenn er jetzt wochenlang schlecht spielen würde, dann wäre die Diskussion groß, aber ja. Hat halt sehr gut gespielt. Also Sabitzer, glaube ich tatsächlich, der ist auch gesetzt. Und ja, Emre Can ist der neue Kapitän.
Ja.
Das kann eigentlich nur Reus oder Metscher sein.
Ja. Darauf läuft es hinaus. Ja, das sind natürlich so Spielereien, die wir so auch machen als Journalisten. Das kann sich alles natürlich ruckzuck direkt wieder ändern. Ich glaube, wir hätten Reus nicht gesehen, wenn Adeyemi nicht ausgefallen wäre.
Dann wäre er nur von der Bank gekommen.
Dann wäre er nur von der Bank gekommen. Oder wir hätten da schon einen Matcher von Beginn an vielleicht. Ja gut, das war jetzt kein Thema. Ne? Also er hat dann tatsächlich sich erstmal für Reus entschieden. Aber wenn Adeyemi hätte spielen können, glaube ich, hätten wir zwei klassische Flügelstürmer eben auch gesehen mit Malen und Adeyemi. Und dadurch, dass Adeyemi eben nicht konnte und es sieht jetzt auch so aus, als ob er, glaube ich, beim Pokalspiel keine Option ist, bleibt es eben bei dieser Frage, die Terzic schon eben beantworten muss.
Ich glaube, er fängt mit Reus an und nach 45 Minuten wechselt er wieder auf den Matcher.
Ja, man muss ja auch mal sehen, dass Reus hat komplett durchtrainiert, die Vorbereitung. Das ist auch noch ein Thema und du willst deinen Spieler ja möglichst schonend auch an die Maximalbelastung heranführen und Metscher hat auch in Amerika, selbst in Amerika, nicht jede Einheit mittrainieren können und von daher hat er natürlich auch noch Nachholbedarf und dann ist eben die Frage, wie steigerst du es? Bringst du ihn dann nochmal von der Bank? Kann er nächste Woche vielleicht schon 60 Minuten oder 70 Minuten spielen? Wenn du aber in einem Pflichtspiel wie dann gegen Köln, wo es dann also mal richtig ernst wird, ihn von Anfang an bringst, dann erhoffst du dir natürlich auch, dass er diese 60, 70 Minuten durchhält. Ne? Und das sind auch so Aspekte, die natürlich ein Trainer immer noch mit reinnimmt in seine Entscheidung.
Jetzt haben wir uns eigentlich auf den Matcher geeinigt bei dieser Frage.
Ja, nach der Leistung am Sonntag ist es fast logisch, ne? Aber auch ein Reus, da bleibe ich bei, der hat natürlich immer noch seine Qualitäten.
Was mir bei Sabitzer aufgefallen ist, um mit dieser Mittelfelddiskussion noch mal ein bisschen weiterzumachen, der war sehr unaufgeregt in all seinen Aktionen.
Ja.
Das fand ich ganz gut.
Ja, man hat deutlich gesehen, finde ich, dass der jetzt auch richtig was gesehen hat und was erlebt hat. Also der war bei Bayern, das lief dann zwar alles vielleicht nicht so gut, aber da wächst du ja auch dran, beziehungsweise... Das formt dich ja auch als Spieler. Dann war er ein halbes Jahr jetzt in England und hat natürlich beim richtig großen Verein dort auch gespielt und auch überzeugt, glaube ich. Ne? Also er hat ja zwar nicht durchgehend Stammspieler, aber er hat schon auch relativ viele Minuten bekommen und ja, da hast du schon viel erlebt und dann bleibst du da vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger, als wenn du jetzt als 19-Jähriger irgendwie dann zu so einem großen Club wie Borussia Dortmund kommst. Ne?
Ist ja jetzt auch kein Typ, der eine große Euphorie ausstrahlt. Also es passt auch zu ihm.
Hauptsache, er erledigt auf dem Feld seine Aufgaben. Also diese Scheinkrieger-Mentalität, die Diskussion hatten wir ja auch schon oft, ne? Dass so, wie strahlst du Präsenz aus? Wie definierst du dich als
Wirst du angerufen, Dirk?
Ja.
Tja. Aber das ist bestimmt Florian Gröger, der genau weiß, dass du gerade im Podcast sitzt.
Ich habe noch nicht leise gestellt. Das war mein Fehler jetzt.
Ja, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern.
Live is live.
Bin gespannt, wie penetrant es ist und wie lange es dauert. Warte, klingelt es nochmal?
Nee, der geht relativ schnell dann die Mailbox rein.
Ah, das ist gut.
Da kommt jetzt gleich nur hinterher direkt eine WhatsApp mit einer Beschimpfung.
Ah, ja. Wo bist du denn? Ja,
Warum gehst du nicht ran?
Entweder Flo oder deine Frau?
Meine Frau glaube ich nicht.
Ja, die würde dich nicht beschimpfen.
Ich habe es jetzt nicht so schnell gesehen.
Ah, ja, ist ja nicht so schlimm. Halbes Stündchen durch jetzt hier. Und das ist die perfekte Chance, zu den Hörerfragen überzugehen. Und ich finde, eine war sehr interessant. Wo ist sie denn? Es ist auffällig, dass Kehl fast nur deutschsprachige Spieler verpflichtet hat und es neuerdings Wert darauf gelegt wird, dass die Spieler untereinander ohne Sprachbarriere kommunizieren. Auf wie viel Prozent schätzt ihr die Leistungssteigerung für diese Teambuilding-Maßnahme, also Teambuilding in Anführungsstrichen? Finde ich aber interessant, weil ich finde schon, dass die Kommunikation untereinander einen großen Unterschied macht. Wenn du jetzt, sage ich mal, eine Mannschaft hast, wo nur Ausländer drin spielen, dann ist es natürlich ein schwieriges Thema. Klar, die werden dann Englisch sprechen, aber ich finde so, insbesondere dann, wenn Spieler alle Deutsch sprechen würden, dann hast du ja mehr gemeinsame Gruppe und weniger Einzelgruppen.
Ja, es ist ein großes Thema und das wurde ja mal auch sogar kommuniziert sozusagen, dass auch Borussia Dortmund mehr Präsenz zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft haben möchte und auch auf diesem Markt dann mal eben verstärkt wieder gucken wird. Das war dann vor der Verpflichtung von Süle und Schlotterbeck, vor der letzten Saison, glaube ich, war das. Da wurde das auch ganz offen kommuniziert, dass man wieder ein bisschen dahin kommen will. Und das hat natürlich zum einen den Grund, über den wir gerade gesprochen haben oder der auch in der Fragestellung eben da ist. Das macht schon was miteinander, wenn du dich nicht auf Englisch unterhalten musst, wobei das mittlerweile natürlich auch, das ist gang und gäbe, ne? Also wenn man sich, glaube ich, auch mal Trainingseinheiten anguckt, dann redet Terzic da auch viel auf Englisch. Das macht er auch noch, ne? Aber klar, es ist einfacher, wenn du einen Nebenmann hast und du in der Hektik ein schnelles Kommando gibst und du musst jetzt nicht selber gerade mal erst überlegen, was sage ich dem jetzt eigentlich oder wie sage ich es dem, ne? Sondern das einfach von daher kommt, weil du dann mit ihm Deutsch sprechen kannst. Aber also die Top-Spieler sind eben auch in der Lage, dann die wichtigsten Kommandos, das ist ja auch so eine Geschichte, die wichtigsten Kommandos und Fußballersprache, das kriegst du auch relativ schnell rein. Ne?
Sollte man normalerweise von ausgehen, dass das so ist, finde ich zumindest. Also, die sollen ja keine Doktorarbeit schreiben, sie sollen Fußball spielen,
ja.
Dementsprechend. Aber ich bin beim Hörer tatsächlich, es hat keine Nachteile, sondern definitiv Vorteile.
Auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall.
Kann Sebastian Allaire Torschützenkönig werden?
Ja, warum nicht? Muss man ja nur mal zusammenzählen, was er in der vergangenen Saison hatte und das dann vielleicht mal zwei. Ist jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung oder ein bisschen sehr einfach gedacht, aber was hat denn ausgereicht in der vergangenen Saison? 15 oder 16? Ich weiß gar nicht. War auf jeden Fall wenig, ne? Du hast halt keinen Lewandowski mehr, du hast keinen Haaland mehr.
Nkunku ist jetzt auch. Nkunku
ist weg.
Nkunku.
Also wenn der Torschützenkönig unter 20 gekürt wird, dann ist Haaland vielleicht mit dabei, wenn er gesund bleibt.
Ja, Haaland sowieso, aber Allaire auch.
Allaire, Entschuldigung.
Ja. Vielleicht ist Donny Malen dann auf einmal auch mit dabei.
Ja, es gibt ja einige, die auch nach der Winterpause ein bisschen aus sich herausgekommen sind, so will ich es mal formulieren. Auch Adeyemi zum Beispiel, wobei den ich dann, glaube ich, eher so ein bisschen als Vorbereiter auch sehe.
Aber ich glaube, dass der zu viele Spiele nicht machen wird, um Torschützenkönig zu werden.
Naja, da sind wir beim leidigen Thema, ne?
Ja, und Allaire ist dermaßen gesetzt auf seiner Position. Er würde wahrscheinlich ja fast noch eher Moukoko und Allaire spielen lassen. Aber ich habe ein Argument, warum Allaire nicht Torschützenkönig wird.
Nämlich?
Africa Cup of Nations.
5 Wochen im Januar, ja. Ja, da wird er einige Spiele verpassen und man muss den Teufel ja auch nicht an die Wand malen. Wer weiß, wie die dann auch wieder zurückkommen aus so einem Turnier. Ne?
Da wird ordentlich gekloppt.
Ja, nicht nur deshalb, aber du hast auch so ein emotionales Highlight irgendwie dann schon mitten im Januar und kommst dann erstmal wieder nach Hause in den deutschen Winter und
da mache ich mir bei Allaire keine Sorgen.
Vielleicht dauert das dann aber trotzdem dann nochmal so wieder 2-3 Wochen und dann reden wir am Ende über 8 Wochen, das sind dann 2 Monate, wo es dann vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger mit ihm wird. Also auf jeden Fall eine Thematik, die den Verein ja auch beschäftigt. Weil während dieser Zeit musstest du ja dann mit Mokoko durchspielen. Du weißt nicht, ob er gesund bleibt. Und alles andere wäre so ein bisschen wieder improvisieren. Ne? Deshalb suchen sie ja auch noch einen Spieler, der zum einen die Problematik auffangen kann, dass eben Haller 5 Wochen weg ist. Und zum zweiten noch mal da ein bisschen mehr Druck auf Mokoko macht. Und zum dritten dann eben vielleicht auch noch auf der Halbposition spielen kann. Falls du außen mal ein Problem kriegst, weil du hast zwar 4 nominell sehr schnelle Spieler dort, davon sind aber 3,5, würde ich mal sagen, auch verletzungsanfällig. Ne?
Ja, das liegt in der Natur der Sache, hätte ich jetzt was gesagt.
Ja, guck dir Adeyemi an, Beino Gittens, seine Schulter, das sollte hoffentlich jetzt ausgestanden sein, dann würden wir uns ja auch alle freuen, aber der hat jetzt ja auch noch gar nichts gemacht, außer Reha-Training, der wird also auch noch ein paar Wochen brauchen und dann hast du auf der anderen Seite einen 16-Jährigen, den kannst du eigentlich nicht voll einplanen, das geht nicht. Also wenn der dir so ein bisschen Benefit liefern kann, so wie 20 Minuten gegen Mainz, das war sehr schön. Aber der wird ja auch im Alltag ankommen und ist jetzt dann auch gerade mal verletzt.
Ja. Auf den hatte ich mich so gefreut. Entschuldigung.
Ich hoffe auch, dass wir von ihm einiges sehen werden. Aber du kannst es nicht über eine Strecke von 30, 40 Spielen erwarten. Das wäre, glaube ich, zu viel verlangt.
Irgendwann mal Weltfußballer, wenn du das mit 16 jetzt so hinhaust. So,
und wenn der dir mal in 10, 15 Spielen Mehrwert bietet, dann ist das, glaube ich, schon, wäre das, glaube ich, schon eine sinnvolle Verstärkung.
Kurz off-topic, gegen welche Mannschaft aus dem BVB-Nachwuchs hätte die Frauennationalmannschaft eine Chance? Leider werden Ergebnisse aus Testspielen der DFB-Damen gegen Amateurteams der Herren ja geheim gehalten. Ich glaube, U15. Bei U16 bin ich mir mit der Physis schon nicht mehr so sicher. Das eine Jahr.
Ich hätte jetzt gesagt, dass sie auch gegen eine U17, glaube ich, nicht chancenlos
sind. Nein, chancenlos nicht.
Also aber ein physischer Fußball, gewinnen. Muss man jetzt auch mal sagen, das sieht man ja immer, wenn die Talente dann auch rauskommen aus der Jugend, dann müssen die sich ja vor allem erstmal an diesen physischen Fußball.
Ja, ist gewinnen. Richtig. Ja, ja also, ist richtig. Aber die sind halt auch schon sehr schnell.
Die haben eine Dynamik, ja. Aber eine Körperlichkeit haben sie noch nicht so, ne?
Ja, das stimmt.
Das müssen sie tatsächlich noch ein bisschen lernen. Aber ja, das ist eine schwierige Frage. Also es hat ja solche Spiele auch schon auf anderen Ebenen mal gegeben.
Haben die nicht mal gegen die U16 des VfB Stuttgart relativ deutlich verloren?
Ja, das kann gut sein. Das war mal so, ja.
Deswegen auch diese Grenze, so 15, 16 Jahre alt, da machst du ja vielleicht auch nochmal körperlich diesen Sprung. Naja, interessante Frage. So. Hier wird nochmal gefragt zu den New York Mets, auch nochmal kurz off-topic, bevor wir dann wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren. Alte Superstars zu holen vor der Saison ging ja wohl voll in die Buchse, wird hier geschrieben.
Ja, das Treffen, da kann man das nicht formulieren. Da war halt, wie das immer so ist, so gibt's alternden Stars richtig viel Kohle und dann haben sie aber doch ihre Wehwehchen und bringen auf einmal ihre Leistung nicht. Und das große Problem der Mets in diesem Jahr war, glaube ich, es hat nie als Mannschaft komplett funktioniert. Sie haben immer mal das Pitching gehabt, was gut war. Und wenn gut gepitcht wurde, haben sie aber leider den Ball nicht getroffen. Oder umgekehrt. Wenn sie die Bälle getroffen haben, hat der Pitcher aber dann doch so schlecht geworfen.
Mhm. Ja.
Teures Vergnügen, muss man sagen. Vor allem die Leute, die sie jetzt alle abgegeben haben, müssen sie zum Teil noch weiter bezahlen. Ich habe irgendwo gelesen, über 80 Millionen Dollar.
Ja. Die zahlen weiter die Gehälter. Also
Wahnsinn.
Da muss der BVB bei Nico Schulz nichts mehr bezahlen. Aber bei Hazard und Meunier.
Könnte passieren, ja. Ja, warten wir es mal ab. Also bei Meunier ist ja das Problem, dass er verletzt ist. Man weiß nicht so, ob ein Verein das davon abhalten wird. Also die Verletzung ist auch, glaube ich, nicht ganz so leicht. Das ist schon eine schwere Muskelverletzung. Hazard, ja, da kann man ja mal drüber diskutieren, ob man den nicht vielleicht sogar noch gebrauchen kann.
Du darfst es jetzt nicht fortlesen. Nicht vorlesen, aber hier werden ja die Trends für dich angezeigt. Mhm. Siehst du, was der erste Trend für mich ist?
Mhm. Für dich?
Ich verstehe es nicht. Darüber wird zu sprechen sein, aber ich verrate es euch nicht, liebe Leute. Auf jeden Fall ist es amüsant. Das
hat nichts mit Sport zu tun.
Nein, hat nichts mit Sport zu tun. Es kommt drauf an. So. Danke für euren Podcast, die beste Unterhaltung für die Fahrt am Wochenende zu meiner Freundin. Ja, wir kommen aber schon immer Mitte der Woche.
Ja, aber wieso? Ist doch schön, dass dann am Wochenende auch noch ein paar Leutchen...
Ja, dass er dann aber auch noch, bevor es richtig losgeht, hat er wenigstens noch gute Laune, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, Andi, Spaß beiseite. Wisst ihr, ob der BVB die Trikots mit Nischalke-Druck anbieten wird? Viele Grüße aus Volkach an der Mainschleife.
Ich sag mal so, da Carsten Kramer bekannt dafür ist, dass er auch Erlösquellen wittert, bevor sie überhaupt da sind, würde es mich wundern, wenn sie jetzt auf diesen Zug nicht aufspringen würden, nachdem sie gemerkt haben, am Wochenende, Carsten Kramer war in Münster, ist ja nun seine Heimatstadt, wo er auch wohnt, und er hat bei Preußen früher gearbeitet. Er hat sich also nicht nur dieses Spiel angeguckt, sondern er wird auch gehört haben, was los war, als dieser Spieler eingewechselt wurde. Ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis das Trikot mit seinem Namen verfügbar sein wird.
Das ist wirklich überragend, aber ich würde es mir nicht kaufen können wegen des Rechtschreibfehlers.
Ja.
Könnte ich mich nicht mit anfreuen.
Den du dann in vielleicht in Klammern oder so.
Ja, ich mache einfach ein E noch drunter, ja, und das Leerzeichen, was ja dann auch noch, ja, fehlt. Nee, geht nicht. Aber witzig ist trotzdem, oder?
Ja, es ist witzig.
Ja, muss man wirklich sagen.
Es witzig fand ich vor allen Dingen, dass der Trainer der U23 dann wirklich bierernst meinte, klarstellen zu müssen, dass man diesen Spieler nicht wegen des Namens verpflichtet hat, sondern dass er auch was kann. Ne?
Ja, das werden wir jetzt sehen, was der kann.
Aber du, man hat ja bei anderen Verpflichtungen so im Profibereich auch manchmal schon gesehen, wie wichtig dann auch dieses Marketing-Thema ist. Ja? Also man kann sich ja darüber unterhalten, ob ein Cristiano Ronaldo immer die Ablöse wert war, aber wenn du dann hinterher gehört hast, der haben aber pro Jahr 400.000 Trikots mit seinem Namen verkauft, dann war die Kohle schon wieder drin.
Ja, so fast.
Also so viel muss der, Jermaine heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Vornamen. So viele Trikots mussten von dem nicht verkauft werden, damit man die Ablöse wieder reinholt. Ist ja auch nur geliehen.
Stimmt. Habt ihr mitbekommen, dass BVB-TV bei der Saisoneröffnung sowohl über die Publikumsreaktionen der Spielervorstellung als auch über You'll Never Walk Alone Musik aus der Konserve gelegt hat? War das eine Reaktion auf die Pfiffe gegen Nico Schulz im Vorjahr? Was soll diese Zensur? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich war im Stadion.
Ehrlich gesagt auch nicht. Ist mir jetzt komplett neu. Ich weiß, im vergangenen Jahr, war das denn so extrem bei Schulz? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war letztes, im vergangenen Jahr nicht da bei der Stadionöffnung.
Ich schon.
Aber ich kann mich nicht, also ich habe davon nichts gehört.
Kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Es tut mir sehr leid. Und dieses Mal war ich, wie gesagt, auch im Stadion. Moin, geilster Podcast der Welt. Euer Kollege Jürgen Kors hat mal vor einiger Zeit angedacht oder den Vorschlag gemacht, dass der BVB das Stadionvorprogramm plus Art der Musik, Hymnen und Einlaufmusik verändern oder überarbeiten sollte. Gibt es da von Vereinsseite in Zukunft Überlegungen? Ich denke, nach dieser Saisoneröffnung können wir sagen, nein.
Nein. Ich habe auch, wir haben dieses Thema tatsächlich auch mal zusammen diskutiert, weil wir wirklich der Meinung waren, dass da mal so ein bisschen Auffrischung und neuer Pep reingehört. Da beißt sich dann aber das mit den Traditionalisten, die sagen, das finden wir einfach geil, das gehört so zu Dortmund, und darüber kann man sicherlich diskutieren. Ich weiß nicht, ob sowas zum Beispiel in Fanclubs, es gibt ja dann auch den Fanrat und so weiter, und es gibt ja regelmäßigen Austausch zwischen Verein und Fanclubs, ob sowas bei solchen Geschichten mal Thema auch wird. Ich habe nicht gehört, dass da mal was in Planung ist. Aber ich finde persönlich auch, dass das mal, wenn man mal so andere Stadien sieht, was die so für ein Aufwärmprogramm haben und fetzige Musik, und das ist schon, das hat manchmal schon richtig was. Da kann Dortmund, glaube ich, noch ein bisschen zulegen. Wobei You Never Walk Alone ist ja jetzt auch, da müssen wir auch nicht schlecht machen, das ist natürlich auch immer schon noch cool. Ne?
Finde ich auch, vor allem wenn das von mehr als 70.000 gesungen, ja, wird. Da freue ich mich auch schon drauf.
Da musst du auch, das musst du dann auch erstmal hinkriegen. Wenn du so ein, das ist schon ein gravierender Einschnitt auch, finde ich. Ne? Ich kann mich, wie war das denn damals noch? Da gab es doch auch Riesenaufregung, als der ungeliebte Verein aus der Nachbarschaft.
Vorher, warum?
Ja, die noch ein bisschen weiter. Die hatten doch sonst immer Status Quo, whatever you want.
Ja.
Und das haben sie irgendwann ja auch mal sein gelassen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Da gab es da auch einen.
Der Status Quo hat sich da geändert, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Dirk, fantastisch.
Wir sind aber auch in Topform. Auf jeden Fall ist das ein sensibles Thema. Da muss der Verein, glaube ich, tatsächlich vorsichtig sein. Und ja, es ist ja auch, sagen wir, ein Markenzeichen vom BVB. Ne? Ich finde danach, was dann danach kommt, das könnte man mal vielleicht.
Ja. Da kann man ein bisschen was tun.
Ja, BVB finde ich halt so ein bisschen lahm.
Würde sich Kevin Pinnow bei einer Dortmunder Meisterschaft erneut blond färben oder aus Solidarität alle aus dem RNBVB-Team?
Erneut ist er dann schon mal falsch, weil er war noch nicht blond.
Das ist nicht korrekt.
War er blond?
Ja,
wo
das
denn?
Hat er
aber, denn?
Ja, ja, ja. Das
er
war,
hat gesagt, er macht es.
Nein. Das hat er letztens im Podcast erzählt, bevor die USA-Reise anstand. Da hat er das hier erzählt.
Dass er das mal gemacht hat.
Ja, und dann hätte er gemerkt, es ging aber sehr ins Gräuliche. Da hatten wir noch extra so ein Foto aus der Fanwelt. Da gibt's ja jetzt dieses Stadion-Ticket-Gerät, wo du das Ticket ausdrucken kannst. So. Und da schien das Licht so auf ihn so ungünstig, dass es aussah, als hätte er die Haare so blond wie jetzt Marco Reus.
Okay, also.
Dieses Bild haben wir gezeigt, aber dann hat er gesagt, er hätte tatsächlich mal früher, wir wissen nicht genau wann, früher mal das selber auch gemacht.
Ja, gut.
Und dann relativ schnell gemerkt, passt
also,
nicht.
Also als ich ihn noch nicht kannte.
Ja.
Mhm. Weil das hätte mich jetzt doch sehr gewundert, weil
nein.
Ich kenne ihn eigentlich immer nur doch recht.
Mit schwarzen Haaren.
Ja.
Würdest du aus Solidarität dann?
Das würde bei mir ja keinen großen Unterschied machen.
Nee. Also, oder anders gesagt, es würde vielleicht gar nicht groß auffallen.
Die wenigen Haare dann blond zu färben.
Gut, Jürgen muss man nicht fragen.
Ja.
Aber der Gröger.
Da wird das, ja, das würde ans Eingemachte gehen, glaube ich. Kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Und was ist denn bei dir? Also richtig wirken tut das ja nur bei den Leuten, die jetzt dann gerade mal genau das Gegenteil sind, ne?
Die volle Haare haben auch.
Ja.
Wurde ja hier auch schon mal erzählt, also beziehungsweise Kommentare. Bei einer Live-Show ganz am Anfang, als wir angefangen haben, die Live-Show zu machen, da wurde dann hier in den Kommentaren geschrieben, dass Jürgens und meine Frisur einen schönen Kontrast bilden.
Ja.
Und ich sollte doch mal die Haare ausdünnen. Und dann haben sich andere darüber aufgeregt, dass das überhaupt thematisiert wurde, die Frisur der Leute. Und der Nächste hat gesagt, ich kenne das aber auch mit dem vollen Haar. Vielleicht mal ausdünnen.
Das Ausdünnen kommt von alleine später.
Ja. Hoffentlich nicht.
Nee, hoffentlich nicht.
Warum Hummels aufgrund seiner Schnelligkeitsdefizite nicht zum Sechser machen? Was kann er schlechter als Emre Can? Oh, interessante Frage.
Ja, aber da ist er noch.
Da wird er komplett überlaufen.
Da fällt dein Tempodefizit dann ja noch deutlicher ins Gewicht. Ich glaube, das sollte deshalb, also da alles, was dann da auf ihn zugelaufen kommt, müsste er dann viel zentraler noch auffangen und so kann er sich durch eine gute Positionierung ja noch ein bisschen darauf vorbereiten. Also auf der 6 braucht er mehr Tempo. Can ist nicht langsam, ne?
Apropos langsam, hier wird gefragt, ob es nicht fahrlässig wäre, Thorgan Hazard abzugeben, weil die anderen Flügelspieler alle verletzt sind.
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Die Überlegung sollte man sich wirklich mal stellen, denn gut, du wirst irgendwann natürlich nochmal einen Reiner kriegen, der mal auch mal wieder gesund wird, aber das ist auch kein reiner Flügelspieler.
Nee.
Und Hazard kann das zumindest, ne?
Daniel schreibt von mir erstmals eine Frage zum Vorgeplänkel blöd, weil das ist jetzt schon vorbei. Jetzt kann ich die Frage gar nicht mehr stellen, oder?
Doch, stell sie.
Ja, gut.
Ist sie gut?
Ja, ich finde das nicht schlecht. Welchen Spieler aus dem 96er, 97er Kader würdet ihr für die aktuelle Mannschaft als Verstärkung kaufen? Natürlich im damaligen Alter. Ja, das ist logisch. Boah, da waren schon ein paar gute dabei.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Paulo Sousa war sehr gut. Der Kokser, Matthias Sammer.
Ja,
vielleicht Jörg Heinrich, der konnte auf beiden Außenverteidigerpositionen verteidigen.
Ja, der hat mir auch als Spielertyp immer gut gefallen. Aber ich würde dann, glaube ich, doch eher auf Sammer gehen.
Ja, Sammer ist natürlich.
Oder ich meine auch Riedle zum Beispiel.
Oh.
Auch ein guter Stürmer einfach.
Chapuisat.
Das war schon auch ein Kader. Wenn du mal so eine Art, gab es ja auch schon mal diese Spielerei, so eine Art Weltauswahl aus BVB-Spielern, also irgendwie aus der ganzen Geschichte. Da müsstest du auch einige, glaube ich, aus der Generation oder aus dem Zeitraum.
Ja, es war eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Wählen, ne?
War eine sehr gute Mannschaft. Woher kommt dieses ständige Genörgel und Pessimismus im Internet? Viele BVB-Fans sind nur daran, alles schlecht zu reden. Vor jeder Saison heißt es, Leverkusen hat sich viel besser verstärkt, der Kader von RB ist stärker, bla bla. Und am Ende stehen trotzdem beide hinter Borussia Dortmund.
Vielleicht ist das so ein bisschen auch in der DNA verwurzelt, dass man eben immer Angst hat, so wie Aki Watzke ja auch, der grundsätzlich eher pessimistisch ist. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt aber gar nicht so festgestellt, muss ich sagen. In diesem Jahr kann man ganz nüchtern mal darüber diskutieren, ob die Mannschaft aktuell gerade stärker ist als die aus dem vergangenen Jahr. Du hast ja immerhin einen der wirklich wichtigsten Spieler in Bellingham verloren und der war dann nebenbei sozusagen ja auch noch sehr torgefährlich, sprich Scorer, als Scorer wichtig. Und du hast auch Guerrero verloren, über den man ja viel reden kann, aber der hat, glaube ich, 12 Assists oder sowas, auch einige Tore. Dir fehlt richtig was so an Produktivität. Aber sie haben in der Vergangenheit dieses Problem immer mal wieder gehabt. Erinnere dich an Haaland und davor Sancho. Und sie haben es eigentlich immer geschafft. Also an offensiver Produktion hat es dieser Mannschaft ja auch selten gemacht.
Offensiver Produktion?
Ja.
Das finde ich nicht schlecht, diese Formulierung. Da merkt man, da spürt man den US-Sportfan in dir.
Ja.
Ja. Findest du nicht?
Ja, stimmt.
Ja. Finde ich auf jeden Fall.
Schwierig, das war ja das jetzt, Problem, wenn ich irgendwas Metz von abkippenden so und so sage, dann musst du mich kneifen.
Ja, das abkippender Sechser. Ja.
Und,
reinkippender Sechser kenne ich einige.
Der ballferne Linksverteidiger oder irgendwie sowas.
Ja,
das habe ich mir fest vorgenommen, das werde ich in meiner Karriere nicht mehr schreiben.
Hallo und schöne Grüße aus Neusiedl am See in Österreich. Endlich wieder ein Österreicher beim BVB. Die Frage haben wir eben ja schon ein bisschen beantwortet. Kann Sabitzer Reus schon diese Saison verdrängen und wird er zum Unterschiedsspieler? Das glaube ich tatsächlich, dass er das werden kann, aber die Frage stellt sich ja nicht Sabitzer oder Reus.
Nee, die stellt sich so nicht, würde ich auch sagen. Und man muss auch mal gucken. Also das ist dann schon, wann hat er seine letzte konstant gute Saison gespielt? Das ist dann auch schon leider ein bisschen her, weil er auch in München eben nicht so zum Zug gekommen ist. Das war also zu Leipziger Zeiten. Mal gucken, ob er daran anknüpfen kann. Dieser eine Auftritt oder auch der in Amerika, vor allem die in Amerika, die er da hatte, das war zumindest aber schon mal vielversprechend.
Wir wollen ja vermeintlich auf drei Positionen noch was machen. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und gegebenenfalls Stürmerflügel. Habt ihr Namen, die in Frage kämen? Wagnumann scheint für die Rechtsverteidigerposition nach der Verletzung raus zu sein. Lekovic Innenverteidiger, Etikette Stürmer. Ja, Ekitike. Ach, verdammt. Ja, ich habe das so oft schon falsch gelesen.
Ja, ja. Das glaube ich nicht, weil, wie gesagt, es wird, glaube ich, so ein Hybridspieler gesucht, der also tatsächlich auch Flügel spielen kann. Ich glaube, der hat das dann auch mal schon mal gemacht, aber eigentlich ist es ein reiner ein Stoßstürmer, ne? Und den suchen sie nicht.
Ich schreibe da
die anderen,
guten Abend, bestes Podcast-Vorgeplänke.
Schön. Die anderen beiden, Innenverteidiger, also die sind gefesselt sozusagen auf beiden Positionen. Du musst halt gucken, was passiert mit Meunier, was passiert mit Koulibaly. Das wäre natürlich der Idealfall, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass du einen Spieler findest, der jetzt schon deutlich besser ist als Koulibaly, der aber in einem Jahr dann auch in der Lage sein kann, auch Hummels Rolle zu übernehmen, so als Nummer drei dann, so, oder als dritter gleichwertiger Innenverteidiger, so ungefähr.
Das ist schwer.
So einen musst du erstmal finden. Ne?
Dann haben die also, Collins... Ach nee, das ist ja jetzt bei Eintracht Frankfurt.
Das war eine der Fragen, die ich auch gelesen habe noch.
Da haben einige nachgefragt, auch bei Instagram, da kannst du die Fragen ja nicht einsehen. Übrigens kurz zur Information, ihr dürft uns gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Tut das bitte unter anderem @dirkrampe bei Twitter, @sascha_staat bei Twitter und bei Instagram. Bei Instagram bist du nicht so aktiv, aber ihr könnt uns auf beiden Plattformen sehr, sehr gerne folgen und natürlich @rnbvb. Viele Fotos und auch kurze Videos bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, überall, wo es irgendwas zu berichten gibt. Auch bei YouTube dürft ihr den Sender bzw. unseren Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Ich habe da übrigens gestern aus irgendeinem Grund, ich weiß jetzt nicht mehr warum, reingeschaut. Wir hatten bei YouTube nach dem Spiel, wo es nicht so lief wie erhofft, am 34. Spieltag über 50.000 Zuschauer bei YouTube. Dafür möchte ich mich an der Stelle auch mal sehr, sehr herzlich bedanken. Wirklich phänomenal, eure Resonanz. Also das sind Zahlen, von denen wir komplett begeistert sind. Können wir an der Stelle auch ruhig mal erwähnen.
Ja, das war jetzt eigentlich deine Abmoderation, ne?
Was?
Ich wollte jetzt gerade schon aufstehen.
Nein, um Gottes Willen. Nee, wir sind ja noch lange nicht durch. Ja, Namji Collins.
Ja.
Ja, da haben doch viele gesagt, es ist der Innenverteidiger der Zukunft bei Borussia Dortmund. Wir warten dann jetzt noch so 2-3 Jahre, bis er alt genug ist, bei den Profis zu spielen. Zack, gibt man ihn ab für ein Millionchen.
Er hat es immer mal wieder gezeigt, aber auch in der Jugend wohl nicht durchgängig genug. Das kann ich jetzt nur aus der Ferne beobachten, weil ich so viele Jugendspiele dann auch nicht gesehen habe. Aber wenn du so einen Spieler abgibst, dann bist du halt nicht mehr davon überzeugt, dass er der Richtige ist. Und ich glaube, der hatte tatsächlich oder hat wirklich alle Anlagen. Es gab aber wohl irgendwie ein Problem, dass er das dann nicht auf den Platz gebracht hat, konstant. Ja, und dass er den nächsten Schritt, der war schon in der Jugend, ich habe ein paar Youth League-Spiele gesehen, da war er schon gut auch. Das siehst du, da sahst du schon, dass er auch richtig was mitbringt. Der Sprung ist aber trotzdem riesengroß, ne? Und vielleicht hat man es ihm nicht zugetraut, vielleicht war er auch, das kommt ja dann auch noch dazu, du zeigst so einem Spieler ja einen Weg auf, der führt häufig dann aber auch eben erst über U23 zum Beispiel, und vielleicht hat er sich mit diesem Weg, diesem aufgezeigten Weg auch nicht angefreunden können, das weiß ich nicht. Und wenn dann ein Verein kommt, wie Eintracht Frankfurt, der dann auch ein bisschen was bietet, dann wirst du vielleicht ja schwach. Und vielleicht ist das dann, wird man sehen, ob das dann die richtige Entscheidung von ihm war. Ne?
Hat Dirk alle Testspiele in den USA live im Stream gesehen?
Nein.
In der Aufzeichnung?
In der Aufzeichnung mit den Höhepunkten. Also.
Frage an den Silberrücken. Kannst du das Interesse an Ekiteke bestätigen? Ich musste das einfach wegen der Formulierung jetzt vorlesen.
Aber war ich jetzt gemeint?
Naja, ich bin hier nicht der Experte von uns beiden. Das bist du.
Du bist auch nicht Silber, ne?
Nö, davon bin ich weit entfernt tatsächlich.
Also ja, Sebastian Kehl ist da sehr zugeknöpft. Der geht nicht her und sagt uns, wenn man mit ihm spricht, ja, den wollen wir gerne haben oder so.
Also ne? Können die denn für irgendeinen Spieler nochmal 20 Millionen auf den Tisch legen?
Ja, das können sie. Ja, das denke ich schon.
Wann geht Dirk Krampe in Rente, lese ich hier gerade. Frag Maxi.
Wir können ja immer so einen Countdown-Rechner demnächst dann laufen lassen.
Weißt du, wir machen das, wir bauen im Hintergrund oben, immer wenn du in der Sendung bist, bauen wir sowas
noch
ein.
Noch 9 Jahre oder so.
Genau. Das läuft wie die Uhr damals beim HSV. Bundesliga-Zugehörigkeit, nur bei dir läuft es rückwärts.
Ja, sind tatsächlich noch etwas weniger jetzt als 9 Jahre mittlerweile, aber irgendwann. Hängt davon ab, ob ich dann auch wirklich bis zum Schluss durchziehe. Ne? Mal gucken.
Ich denke, du wirst als graue Eminenz hier im Hintergrund erhalten bleiben.
Wenn man mich möchte. Und momentan würde ich sagen, da habe ich nichts dagegen. Ne, mal gucken, was so die nächsten paar Jahre bringen. Aber es sind so offiziell noch etwas mehr als 8,5 Jahre, würde ich sagen.
Dann hast du die Hälfte der Zeit mit mir schon hinter mir, fast. Der BVB-Podcast wird nämlich nächste Woche 7 Jahre alt.
Ja. Das habe ich dann auch, da haben wir letzte Tage drüber gesprochen und waren auch ein bisschen verblüfft, dass das tatsächlich schon so lange geht, ne? Und haben uns sehr, sehr schmunzelnd auch an unsere Anfänge erinnert. Mhm. Auf dem Bett liegend, damit keiner stört, im Schlafzimmer und mit Telefonleitung. Und
wir sollten dazu erklären, dass wir nicht im gleichen Raum waren.
Also ich lag auf dem Bett im Schlafzimmer, du warst am anderen Ende der Leitung am Telefon.
Ja, genau. Ja, so haben wir das teilweise gemacht und wir haben teilweise am Anfang noch mit dem Handmikro aufgenommen und jetzt seit 1,5 Jahren sitzen wir hier auch eigentlich immer im Studio und wir haben wieder Live-Podcast auch nächste Woche am 15. August und wir sind schon ausverkauft. Wir sind schon ausverkauft. Ich kann keine Werbung mehr machen für irgendwelche Leute, die gerne dabei sein möchten. Wir sind bereits voll.
Also wir haben ja eine Planung, vielleicht kann man das schon mal verraten, dass wir vielleicht auch mal in eine Kneipe gehen oder sowas, wo dann vielleicht auch ein paar mehr Zuschauer kommen könnten.
400. Sendung steht an übrigens, relativ zu Beginn des Oktobers. Da freue ich mich auch schon drauf. Da haben wir nämlich noch was im Köcher, wie man so schön sagt. Ja, das wird natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten. Freue ich mich. 400. Sendung, da kann man mal einen raushauen.
Ja,
finde ich auch. So, jetzt wechseln wir gleich zu den Instagram-Fragen, aber ich nehme noch 2 mit rein. Hallo, ihr Mode-Experten, Thema Trikot. Wisst ihr, wann das Auswärtstrikot vorgestellt wird? Naja, es kann ja nicht mehr lange dauern.
Ich wollte gerade sagen, also ist das dann beim ersten Bundesligaspiel oder beim Pokalspiel? Es gibt ja Pokaltrikot, ne?
Pokaltrikot.
Richtig, richtig.
So. Beim ersten Bundesligaspiel werden sie wahrscheinlich das Heimtrikot anhaben.
Das würde ich für sie hoffen, ja, dass sie daran denken.
Welchen zukünftigen Meisterschaftshelden würdet ihr als Beflockung empfehlen? Deftige Grüße an euch.
Aus der aktuellen Mannschaft. Ah, ich bin ja dann Team Duranville, muss ich sagen.
Okay, Team Duranville.
Ja, der hat mich schon ziemlich begeistert. Mal gucken, ob er das auch diese Saison schafft.
So, jetzt noch 2 Off-Topic-Fragen und dann geht's rüber zu Instagram an den Zweirad-Guru Dirk Ulrich in seiner Prime bei Team Bianchi oder bei Telekom.
Telekom.
Natürlich.
Da hat er, glaube ich, die besseren Dopingmittel gehabt.
Ulle war sauber, hatten wir letztens schon.
Wir haben da tatsächlich auch mal drüber gesprochen, wie verrückt das eigentlich ist. Im Prinzip wusste man das ja.
Also du kannst es jetzt nicht von der Hand weisen. Ich war mitten in der Pubertät, von daher kann ich immer noch sagen, ich war verblendet.
Ja, man war auch gerne verblendet, weil es einfach wirklich, es war ja ultra spannend. Es war wirklich ultra spannend. Ich habe übrigens die Doku über die Tour de France auch gesehen.
Ja.
Die war auch gut. Und da habe ich so ein bisschen wieder Fieber gekriegt, aber was dann Vingegaard jetzt in diesem Jahr wieder gemacht hat.
Lass doch mal hier Alpe d'Huez hochfahren nächsten Sommer.
Ja, kannst du ja gerne mal versuchen.
Ja, mit E-Bike.
Ist doch klar. Selbst mit E-Bike. Hm? Da ist der Akku ja nach 300 Metern leer.
Ach, kein Fall.
Also ich bin, ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt in Bad Ragaz. Da habe ich mal versucht, hochzufahren, weil der Kollege Kors behauptet hat, das schaffst du locker. Ja, gar kein Problem. Gut, es ist der 15 Jahre jünger und Triathlet. Aber
Modellathlet ist er vor allem.
Ja, das weiß ich jetzt aktuell gerade gar nicht. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber da bin ich Tamina-Schlucht, so heißt es. Da habe ich versucht, mit dem Rennrad hochzufahren und bin relativ schnell wieder umgedreht. Verstehe. Also das, die haben ja dieses Jahr bei der Tour de France, glaube ich, teilweise 25% Steigerung gehabt. Ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Kein Wunder, dass die dann irgendwelche Mittelchen nehmen, wenn du dann auch 3 Wochen durchs Land fährst.
Es geht ja vor allen Dingen um die Regeneration. Du machst das einen Tag, aber dann geht es ja am nächsten Tag dann gleich wieder weiter und genauso schwer. Ne? Und das ist schon irre. Also klar, die haben natürlich alle ein BMI von, glaube ich, 3 oder sowas. Da ist ja kein Gramm Fett an denen zu finden, aber schon verrückt.
Collins, hier wird Benjamin Pavard ins Spiel gebracht. Was ist das denn?
Das ist ein Rechtsverteidiger des FC Bayern
München. Ja, ich weiß.
Ja.
Vertrag endet 24.
Ja. Da bin ich ja völlig unromantisch und frage, warum sollte der zu Borussia Dortmund gehen?
Ah, ja. Wegen der Kohle wahrscheinlich nicht.
Wegen der Kohle nicht, wegen der Titel, die er holen kann, nicht.
Geht zu PSG, mein Tipp.
Der wird halt irgendwo hingehen, wo er nochmal deutlich mehr kriegt. Und
guck mal, Edson Alvarez geht jetzt zu West Ham United.
Ja, aber nicht gerne.
Ja, schade.
Was man so hört.
Ja, aber er kann auch selber entscheiden, wo er hingeht.
Ja, aber wenn Dortmund ihn nicht will, der wollte wohl zum BVB.
Er wollte zum BVB?
Ja.
Ja. Dann ist aber einiges schiefgelaufen. Dann hätte er ja auf komplett...
Von seiner Seite nicht.
Na ja gut, er hätte sagen können, anstatt 8 Millionen nehme ich 3 und dann wäre er wieder finanzierbar gewesen.
Der ist ja, das geht ja ums Prinzip, der ist auch so finanzierbar.
Ja. Ich hätte ihn gerne hier gesehen.
Ich auch.
Nevio Scala oder Bernd Kraus? Schau direkt einen raus jetzt.
Wer ist schlechter?
Na, weiß ich nicht. Für wen entscheidest du dich?
Scala.
Finde ich auch. Peter Bosch oder Bert van Marwijk? Ja, van Marwijk.
Bert van Marwijk.
Rose oder Favre?
Ach, da bin ich beim Gentleman, Favre. Weiß nicht warum. Nicht wegen des Fußballs, den er hat spielen lassen.
Klopp oder Hitzfeld?
Ach, das ist Hitzfeld. So cool Klopp war, aber Hitzfeld ist für mich im Begriff von so einer Respektsperson als Trainer. Das wäre noch eine ganz andere...
Respektsperson. Natürliche Autorität.
Ja, eine ganz andere Schule auch. Ne? Aber der hat natürlich für Dortmund auch viel bewirkt. Das muss man ja auch mal sagen. Klopp hat den spektakulären Fußball kam auch fast gar nicht so. Ja, obwohl, es war ja auch unter Hitzfeld schon.
Hitzfeld jetzt 75, hat er schon Geburtstag? Nee.
Nein, glaube ich, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr?
Mhm. Meine ja.
Aber dann Anfang des Jahres. Mhm. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber was ich dir noch sagen kann, ist, die Frage kam, glaube ich, zuletzt schon mal auf. Was sagt ihr zur Vermutung vom alten Physio Zetzmann zu den ganzen Verletzungen im Stadion? Liegt Hybridrasen beim Training Normalrasen?
Ja, ich habe das ja auch gelesen, das ist ja schon jetzt 2-3 Monate alt, das Interview bei Spox ursprünglich. Und ich bin mir sehr sicher, dass da auch darüber philosophiert wird intern, dass man darüber diskutiert und dass man das auch als mögliche Ursache vielleicht mit einbezieht. Die Plätze in Amerika übrigens sollen jetzt auch sehr hart gewesen sein, sollen auch nicht so besonders gut gewesen sein. Das spielt tatsächlich bei Extrembelastungen eine Rolle und würde das für eine plausible Erklärung auch halten. Und wenn du dann siehst, dass dieser Hybridrasen, der im Stadion liegt, ja nicht auf jedem Trainingsplatz liegt, hast du also da eben auch den Wechsel. Das hängt eben davon ab, wo man trainiert und dass das schon Einfluss haben kann. Gut, ich bin jetzt kein Mediziner, aber das wäre für mich eine logische Erklärung sogar.
Finde ich auch, dass das eine äußerst logische Erklärung ist. Und was ich auch finde ist, ich weiß ja nicht, wie das in den anderen Stadien ist. Ob da auch Hybridrasen liegt. Also wenn jetzt überall Hybridrasen liegen würde in Europa und in der Bundesliga und der BVB hat es im Stadion auch, aber dann nicht auf allen Trainingsplätzen, dann muss man sich hinterfragen.
Du kannst es nicht simulieren, weil du hast es halt nicht in jedem Stadion. Hybridrasen war damals ja ein Wunsch von Tuchel. Und der dann auch gesagt hat, wenn wir den im Stadion haben, dann will ich ihn auch in Brakel haben, weil dann trainieren wir auf dem gleichen Boden. Und du hast ja gerade gesagt, bei jedem Auswärtsspiel wirst du andere Bedingungen haben. Dann hast du manchmal so einen Kartoffelacker, manchmal richtig gut gepflegte Rasen. Das ist halt überall unterschiedlich, ne?
Bei Twitter hat sich der Trend geändert, übrigens.
Zu Brady. Ach nee, zu Durchschnittstemperatur.
Ja, und hier auch zu Kane.
Ja, ist er durch jetzt der Transfer?
Nein. Bayerns Transferziel Harry Kane unterzeichnet einen neuen langfristigen Vertrag in Tottenham. Gehalt wird fast verdoppelt, er verdient somit nicht so viel, wie Bayern geboten hat, aber sehr, sehr viel mehr als vorher.
Ist jetzt wirklich, ist so?
Das weiß ich nicht, das meldet ein Kollege, der bei einem Sender arbeitet, der übersetzt Himmel heißt.
Okay. Ja, das wäre natürlich schon ein Hammer. Ja, der wäre es, wahrscheinlich war es am Ende jetzt auch leid.
Ja. Keine Ahnung, so ein Spieler muss jetzt immer bei Tottenham bleiben, das ist meine Meinung dazu.
Das ist natürlich für die Bayern schon ein herber Rückschlag, das muss man wirklich sagen.
Die haben noch Tell.
Ja, der ist auch gut, der Junge, aber auch nicht über 50 Spiele, ne? Ist halt auch sehr jung.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Ja gut, die werden auch noch eine Alternative in der Hinterhand haben. Ist halt dann blöd, weil der kommt natürlich dann als B-Lösung, ne? Da hat er gleich den Stempel auf den Stirn.
Gab es Veränderungen im Team ums Team? Warum wurde der Koch ausgetauscht?
Koch, gute Frage, weiß ich nicht.
Das ist aber auch eine Frage, die wir noch nie gestellt bekommen haben in 7 Jahren BVB-Podcast. Von daher.
Dennis kocht. Es gab ja das berühmte Format.
Hieß das ist der Dennis gewesen, kocht. Der jetzt dann nicht mehr kocht, ne?
Ja, wahrscheinlich
kocht. Vielleicht gibt es ein neues, das heißt Dennis kocht nicht mehr.
Oder Marcel kocht.
Ja.
Frank kocht.
Kröger kocht.
Kröger.
Das würde ich sehr gerne mal sehen.
Ja, du.
Kröger macht warm, ist das wahrscheinlich eher.
Ja. Also,
Kröger backt auf.
Der würde auf jeden Fall alle Herzen
im Sturm erobern.
Herzen im Sturm erobern mit reichlich Sahneanteil. Vegan natürlich.
Vegan, ja klar. Vegane Sahne.
Und ganz, ganz mild, also überhaupt nicht kalorienreich.
Wer wird bei uns der nächste Sancho, Haaland oder Bellingham? Was glaubst du? Wer ist der nächste junge, talentierte Spieler,
der. Ja, der nächste geht. Sancho könnte natürlich tatsächlich Duran Will werden, ne? Der nächste Bellingham, ja, vielleicht dann doch Matcher, weil er ein bisschen offensiver ist als Sabitzer.
Welche Saisonziele sollte der BVB ausgeben? Grüße aus der Sonne Südtirols. Danke.
Ganz schwieriges Thema, denn da haben wir letztens auch drüber diskutiert, was willst du machen? Du bist hauchdünn Zweiter geworden, du hast auch in den letzten 10 Jahren bist du, glaube ich, 8-mal Zweiter geworden. Willst du dann hergehen und sagen, wir wollen uns für die Champions League qualifizieren, damit machst du dich unglaubwürdig, du verstärkst jedes Jahr noch deine Mannschaft wieder und ich glaube, diese Formulierung, wir wollen um den Titel mitspielen, die muss einfach Standard sein. Man muss aber auch nicht sich kleiner machen, als man ist. Ne? Also ja, wenn du schon ewig Zweiter bist und auch in schlechteren Jahren mal Zweiter wirst, dann was willst du denn dann den Fans anbieten? Sondern nächstes Jahr wollen wir nur Dritter werden. Reicht uns. Wollen auch mal andere vorlassen.
Nein, glaube ich auch nicht.
Ist schwierig, sehr schwierig als Borussia Dortmund, weil natürlich sagen sie immer, ja, wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir wollen dieses Jahr Meister werden. Das ist uns wieder um die Ohren geflogen von euch, als es dann nicht geklappt hat. Ja, klar, das ist der schmale Grat leider. Ne? Aber du musst als BVB, glaube ich, den Anspruch haben, dass du zumindest diese Position als klare Nummer 2 in Deutschland, dass du die zementierst, aber das wird auch nicht so leicht. Ne? Also, wenn man sieht, wie die anderen teilweise aufrüsten, Vom Material her fand ich, zum Beispiel Spielermaterial her, fand ich Leipzig im vergangenen Jahr noch eigentlich besser als Dortmund. Sie haben es eben in der Hinrunde komplett verbockt.
Nkunku jetzt
war lange verletzt.
10 Spiele gefehlt. Ich glaube, wenn er diese 10 Spiele gehabt hätte, wäre Leipzig Meister geworden. Aber, ich gerade eben auch gelesen, Nkunku fehlt jetzt erstmal wochenlang.
Er ist wieder verletzt.
Ne? Ja.
Ja. Ja, und das ist halt eine Sache. Das ist immer das große Thema. Konstanz über 34 Spiele. Das hat auch Leverkusen nicht hinbekommen. Die haben auch immer gute Kader gehabt. Die waren auch immer in der Lage, jeden der Top-Vereine zu schlagen. Aber sie müssen es dann eben auch mal über 34 Spiele hinkriegen. Und da haben Bayern und Dortmund eben auch schon eine Vormachtstellung in den vergangenen Jahren sich erarbeitet und eben auch verdient, dass sie dann immer da oben waren.
Eure Startelf für die ersten Spieltage, mal angenommen, alle sind fit. Kobel im Tor, Rechtsverteidiger Reasson, daneben Süle und Hummels in der Innenverteidigung, Benzi Baini links im defensiven Mittelfeld, Emre Can zusammen mit Felix Metscher und Sabitzer davor, Brand und dann die Dreier-Offensivreihe mit Adeyemi, Aller und Malen. Gehst du mit?
Da gehe ich mit.
Danke, dann hätten wir das schnell abgefrühstückt. Fantastisch. So kann es gehen. Kevin Großkreuz Podcast wirbt für die Ruhrnachrichten. Wie kam es zu dieser tollen Kooperation? Das weiß ich nicht. Wir waren in die Gespräche nicht involviert.
Ja gut, Kevin Großkreuz ist ja durch seine Tätigkeit sozusagen als Amateurspieler auch mit uns permanent im Austausch. Natürlich haben wir da auch relativ viel berichtet über seinen Weg und dadurch hat man einen guten Draht zu ihm und dann hat man ihn einfach mal gefragt.
Sascha, überraschen dich die guten Leistungen von Benzi Baini aktuell? Beste Grüße aus C. C müsste Chemnitz sein. Oder? Autokennzeichen C für Chemnitz? Ja.
Ja.
Ich fand ihn jetzt gegen Ajax schon stark. Also
mich nicht. Ich habe ihn zweimal, glaube ich, oder dreimal so richtig gut auch gegen Dortmund gesehen in Gladbach und habe immer gesagt, boah, ist ja gut.
Ja?
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ich habe mich sehr gefreut über den Transfer.
Ich habe es kritisch gesehen, weil ich mir nicht sicher war, ob er gut genug ist. Er fehlt halt auch dann während des Afrika-Cups.
Er ist auch kein Scorer, so wie...
Muss er auch nicht sein.
Nee, so wie Guerrero, aber auch kein Vorbereiter. Also Scorer ja in dem Sinne, von dass er auch mal Assists liefert. Also er hat relativ deutlich, oder was heißt relativ, er hat deutlich weniger Assists in seinen vergangenen Jahren als Guerrero. Aber ich sage ja immer, das müssen eben andere auffangen. Ne? Aber er hat Qualitäten, die Guerrero eben auch nicht so konstant gebracht hat. Sprich diese Laufbereitschaft defensiv, diese Nicklichkeit. Der kann auch mal, ja, kann man hier so sagen, der kann auch mal ein Schwein sein auf dem Platz. Ne? Und der ist deutlich körperlicher als Guerrero. Ne?
Ja, und am Ende, wenn es darum geht, einfach nochmal 10 bis 15 Tore weniger zu kassieren, ist es vielleicht einfach die bessere Lösung. Und Kollege Guerrero ist auch ständig verletzt, wie wir jetzt aktuell wieder feststellen. Also ich hätte ihn gerne weiter in Dortmund gesehen.
Ich glaube, bei Benzi Baini, das zumindest haben uns Kollegen prophezeit, die sich mit Gladbach befasst haben, wird dann eher das Thema rote Karten mal sein. Aber du setzt auch Zeichen mit sowas, ne? Muss man auch mal sagen. Also wenn es aus Undiszipliniertheit passiert, dann muss man natürlich irgendwann sagen, so geht's nicht. Aber wann hat Borussia Dortmund zuletzt mal eine rote Karte gekriegt, weil mal einer richtig dazwischen gehauen hat?
Marco Reus gegen Schalke damals von hinten umgewichst.
Ja, aber...
Erinnerst du dich an das Foul?
Ja. Ich erinnere mich an Michael Zorc.
Ah, das ist aber auch schon länger her.
Der klaut uns die... Was hat er gesagt? Der klaut uns die Meisterschaft. Und dann haben sie ihm die Zeitlupe vorgespielt und dann wurde er dann doch ein bisschen kleinlaut. Vor allem, weil dann hinterher auch noch Marius Wolf, glaube ich, war es dann mit dem identischen Foul. Und der gleiche Spieler, ne? Der hat zweimal so einstecken müssen. Wer war das denn noch? War das nicht Serdar? Weiß ich gar nicht.
Ja, oder war es hier, der die Freistoßtore auch immer geschossen hat?
Caligiuri?
Ja.
Nee, der hat ja dann...
Der hat den Freistoß direkt reingemacht. Ja, da war es nicht der gefaulte Spieler.
Aber das war... Aber da haben wir dann ja auch gesagt, hätte man jetzt aus Mitleid schon nur gelb geben müssen, weil die wollten das ja so nicht. Die wollten ja den Ball spielen.
Ja, die wollten einfach, wirklich den Ball spielen.
Die waren einfach zu schlecht. Nur zu langsam. Ne?
Nach dem bitteren Saisonfinale übernimmt der BVB in puncto Mentalcoaching mehr als bisher.
Nicht, dass man es kommuniziert. Also ich glaube schon, dass... es sich vielleicht dann normaler vielleicht im Laufe der Zeit auch für viele Spieler anfühlt und einfach sich mal nur da hinzusetzen und ein bisschen zu reden. Dass das so diesen Stempel von wegen, ich habe ein Kopfproblem und deshalb muss ich dann zum Teampsycho gehen, dass das vielleicht sich so ein bisschen einfach mal normalisiert jetzt. Und das wird aber nicht kommuniziert. Also das ist eine freiwillige Geschichte tatsächlich. Wer sich gerne da mal aussprechen möchte oder so, der kann immer einen Termin holen. Und das ist aber keine Verpflichtung.
Josip Sutalo, Innenverteidiger von Dynamo Zagreb, wäre der perfekte Nachfolger für Mats Hummels. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Du?
Nein.
Daher können wir das nicht beurteilen. Wir werden uns aber daran erinnern, falls er irgendwann kommen sollte. Keine Frage, sondern ein Statement. Mit Sabitzer, Metscher und Benzi Baini werden wir Meister. Viele Grüße aus dem Urlaub aus Mirabella auf Sizilien. Und dahinter noch ein schönes Weinglas als Emoji geschickt. Ist natürlich rotzfrech. An der Stelle könnte man eigentlich aufhören mit der Sendung. Ich glaube, das machen wir auch, denn die Hörerfragen drehen sich vor allem um Verletzungen und Felix Metscher. Und Startelf, habe ich ja eben schon gesagt, gegen Mainz wird nochmal explizit gefragt, also gegen den TSV Schott Mainz. Und hier noch eine, die nehme ich noch gerne mit rein. Wer waren die Top 3 der verkauften Trikots bzw. Rückennummer, Name? Weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht, aber Schlotterbeck, glaube ich, war weit vorne. Reus ist so ein Dauerbrenner und Haller kann ich mir vorstellen. Aber das weiß ich tatsächlich nicht.
Vielleicht fragen wir da einfach nochmal genauer nach und dann gucken wir mal, was da am Ende bei rumkommt. Gut, dann sind wir soweit durch. Oder hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest?
Im Augenblick gerade nicht.
Wie hoch gewinnen sie?
Ja, ich glaube irgendwie 4-1 oder so.
Wirst du mit Flo aus Mainz zurück diesmal die richtige Strecke fahren oder wieder Umweg?
Wir setzen uns in Zug.
Ah.
Also es geht nur darum, dass wir uns in den richtigen Zug setzen.
Ich fahre mit dem Auto hin, mit dem Zug zurück.
Ach, wirklich?
Ja. Ich bleibe über Nacht. Mainz ist eine schöne Stadt. Aha. Ich gucke mir das mal an.
Und was machst du mit dem Auto?
Ich werde mitgenommen auf dem Weg.
Du wirst mitgenommen?
Ja.
Okay. Ja, wir haben auch erst tatsächlich erst überlegt, aber es gibt eine gute Verbindung. Wir sind relativ 10:30, glaube ich, wieder in Dortmund. Das geht noch. Ne? Und du kannst während der Zugfahrt schon arbeiten, das ist auch gut. Und von daher haben wir das jetzt tatsächlich mal so. Es gibt einen Shuttle, glaube ich, vom Bahnhof zum Stadion. Sonst fahren wir halt irgendwie Taxi oder so. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil wir haben ja, ich weiß gar nicht, ein halbes Dutzend Auswärtsspiele, wo du über diese vermaledeite A45 fahren müsstest und dann aber dann vielleicht A3 fährst durchs Ruhrgebiet oder durchs Rheinland. Beides nicht schön. Ne? Und
ganz ehrlich,
du hast Frankfurt, also, du hast Hoffenheim, du hast Mainz.
Die A45, das muss ich jetzt zum Ende nochmal sagen, kotzt mich an. Kotzt mich an. Die Hörer werden es wissen, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe mal in Genua gelebt, da ist vor einigen Jahren leider auf tragische Art und Weise eine der wichtigsten Verbindungsbrücken der ligurischen Küste zusammengebrochen und einige Menschen sind dabei auch gestorben leider. Die haben es geschafft, das Ding, klar, war natürlich auch, ich will nicht sagen von nationaler Priorität, aber am Ende wahrscheinlich dann schon, dass das Ding sauschnell wieder aufgebaut wird. 1,5 Jahre haben die gebraucht, um das wieder aufzubauen.
Die haben wir gebraucht, um die Ausschreibung zu machen.
Ja, und die haben wir gebraucht, um das Ding zu sprengen.
Ja, ich sag ja, wann die Ausschreibung, wer abreißen darf.
Also, sag mal, habt ihr sie noch alle?
Ja, das ist...
Jetzt kannst du da immer durch dieses... durch Lüdenscheid, ich wollte gerade was ganz anderes sagen, kannst immer wieder durch Lüdenscheid tuckern. Was soll das denn? Ja. Die Leute in Lüdenscheid, die werden wahrscheinlich wahnsinnig.
Ja, das ist ja nicht nur, dass sie wahnsinnig werden. Das ist eine Umweltbelastung sondergleichen.
Ja.
Deren Häuser.
Die Brücke haben könnte schon längst wieder stehen.
Einen massiven Wertverlust erlitten, deren Häuser. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil die ja auch diesen ganzen Umweltgasen dann auch ausgesetzt sind. Also, das ist richtig dramatisch. Das ist richtig dramatisch. Und alles, ehrlich gesagt, nur deshalb, weil wir uns jahrelang totgespart haben. Wir haben ja den Sanierungsstau, den wir einfach nicht auflösen können, sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Und wir haben 20 Jahre nichts gemacht. Nichts. Wirklich nichts. Und jetzt kommt's, jetzt fällt's, überfällt's uns.
Jetzt wird in Leverkusen gerade die neue Rheinbrücke gebaut. So, und die soll jetzt auch schon Ende nächsten Jahres fertig sein.
Ja.
Ich bin da zuletzt nach langer Zeit, also nach ein paar Monaten, das erste Mal wieder hergefahren und habe festgestellt, sie sind schon wieder deutlich weiter und dann dachte ich, oh, vielleicht sind sie bald fertig.
Das sind so die Baustellen, die am meisten einen ankotzen, wenn du über Kilometer siehst, dass da gar nichts passiert.
Ja, ne? Ja, da arbeitet gar keiner.
Ja.
Da wirst du doch bekloppt.
Ich bin jahrelang A1 gefahren und dann kam nach Kreuz. Da war dann ja auch so ein Nadelöhr, wo man auch viel neu gemacht hat. Und das ganze Kreuz ist ja umgebaut worden. Also ich fahre mittlerweile Zug. Und wer mir sagt, die kommen ja dauernd zu spät, ja. Ich bin jetzt letztens mal wieder einmal Auto gefahren und habe wieder am Kamener Kreuz gestanden. Da war jetzt allerdings ein Unfall. Aber trotzdem, das kotzt einen so an.
Hieß nicht irgendein Musical mal Kamen?
Ja.
Mit diesem Karlauer verabschieden wir uns. Vielleicht blenden wir gerade nochmal die Werbung ein. Das macht wahrscheinlich nach wie vor der Kollege Kevin Kiska in der Regie. Ist aber gerade anscheinend eingeschlafen. Nein, er wird wach und blendet sie ein. Da ist sie auch schon. Unser Angebot für echte BVB-Fans. 3 Monate für nur schlappe 3 Euro. Und da könnt ihr jeden Artikel lesen von Dirk Krampe, der bei Twitter unter @DirkKrampe unterwegs ist. Ich unter @SaschaStaat, auch bei Instagram. Folgt uns sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet. Bei Dirk gibt es ab und zu auch mal
Tier-Content.
Tier-Content, genau. Bei mir Handball.
Und ich habe gesagt, wen das alles runterzieht mit Borussia Dortmund, der muss Tier-Content gucken. Also irgendwie schmusende Katzen, die klein sind, oder Bären.
Ja, du wohnst auf einem halben Bauernhof.
Pandas. Pandas, sehr beliebt übrigens. Pandas sind die besten Tiere.
Pandas sind die besten Tiere? Hast du 2 Pandas zu Hause?
Nein, nein. Aber die haben so ein chilliges Leben. Die machen eigentlich nichts, sind total tölpelig.
Wie Alpakas.
Und essen eigentlich nur die ganze Zeit. Also schon, wenn ich mal wieder geboren werde als Tier, möchte ich ein Panda werden.
So. Wir müssen Schluss machen.
Ja.
BVB-Podcast 391 war das. Nächste Woche sind wir zurück mit einem Live-Podcast am Dienstagabend um 19.30 Uhr. Wer zu Gast ist, das knobeln wir noch aus, denn jeder möchte natürlich mit dabei sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Start in den ersten Teil der Saison. Richtig los geht's ja dann am ersten Spieltag, aber wir haben jetzt endlich wieder Fußball, der zählt. Am Samstag Pokal-Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz. Wir werden darüber berichten. Das war's. Schöne Woche euch. Tschüss.
Ciao.